Aber das Thema eigentlich ist wichtige Stellen für mein Leben, wichtige Stellen aus den Petrusbriefen. Wir werden aus 1. und 2. Petrus lesen und wir werden über sie nachdenken. Besonders über den ersten Teil des 1. Petrusbriefes, das heißt des Markus Salzburger, hören werden hier, was sie hätten in Salzburg hören können durch Christians Mund am Sonntag. Zunächst wollen wir nachdenken über den ersten Petrusbrief, warum er geschrieben wurde, seine wesentliche Botschaft. 1. Petrus Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen, von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Sein Adressat, sozusagen die Fremdlingen, zerstreut in diesen jetzt türkischen Provinzen in der heutigen Türkei. Die Frage ist, waren sie Juden, waren sie aus den Nationen bekehrten zu Christus? Das ist eine sehr umstrittene Frage. Denn für manche, wie sie an diesen Brief rangehen, hat zu tun mit ihrem Blick von der Heilsgeschichte überhaupt. Sie wollen hier keine Heiden sehen, sie wollen Juden sehen, denn das passt gut zusammen mit ihrer vorgefassten Meinung, mit ihrer Theologie. Eigentlich, ich glaube, einiges spricht dafür, dass Petrus hier an Juden schreibt. Er war doch der Apostel an der Beschneidung und es sind sehr viele jüdische Begriffe und sehr viele jüdische Hinweise in diesem Brief. Er schreibt an die Juden in der Zerstreuung. Und wenn man das an die Leute in der Zerstreuung, und wenn man das mit Jakobusbrief vergleicht, vielleicht das erste Buch der Bibel, das geschrieben wurde, schreibt Jakobus an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und dann wiederum das gleiche Wort, Diaspora, Zerstreuung, wird verwendet in Johannes Kapitel 7, Vers 35, zu beschreiben die Juden, die zerstreut wurden, eigentlich seit der babylonischen Gefangenschaft und assyrischen Gefangenschaft im ganzen Mittelmeerraum, im ganzen damaligen Römischen Reich. Und so, es kann sich wirklich hier um Juden handeln. Aber wenn man andere Hinweise von dem Brief genauso ernst nimmt, zum Beispiel Kapitel 1 und Vers 14, er schreibt, dass die Leser des Briefes als Kinder des Gehorsams sich nicht bilden sollten nach den vorigen Lüsten in ihrer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid heilig in eurem Wandel. Es ist irgendwie schwer zu glauben, dass er Juden schreibt, dass sie nach den vorigen Lüsten sich nicht formen lassen sollten, nach den Zeiten ihrer Unwissenheit. Das ist ein Begriff, den zum Beispiel Paulus benutzen würde für Nichtjuden. In Apostelgeschichte Kapitel 17 redet er zu den philosophisch angehauchten Athener und er sagt, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit jetzt übersehen hat. Und das ist irgendwie in Bezug auf Leute, die bloß in der Auseinandersetzung mit der Schöpfung und mit ihrem Gewissen etwas über Gott wissen konnten. Die Juden hatten Gottes Offenbarung. Und es ist irgendwie schwierig anzunehmen, dass hier die Rede von Juden ist. Genauso wie wir lesen in Kapitel 2, Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und obwohl diese ein Zitat ist von Hosea Kapitel 1, und darüber werden wir wiederum reden, und Hosea Kapitel 2, Vers 23, wir werden an einem Vortrag besonders über Hosea reden. und was hier gemeint hat, obwohl es sicherlich geht Juden, Römerbrief, Kapitel 9, oder Kapitel 11 eigentlich, zeigt uns, dass diese Stelle in Hosea auch Heiden einschließt. Sie waren einmal nicht ein Volk, und jetzt sind sie das Volk Gottes. Sie waren einmal ohne Barmherzigkeit, und jetzt ist Barmherzigkeit ihnen widerfahren. Aber der deutlichste Hinweis ist wohl in Kapitel 4, Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, frevelhaften Götzendienereien und so weiter. Hier sind ausgesprochene heidnische Sünden. Hier sind nicht Sünden, die kennzeichneten das Judentum der damaligen Zeit. Und besonders, wenn es geht hier Trinkgelagen, frevelhaften Götzendienereien, das sind offensichtlich Hinweise auf eine heidnische Vergangenheit. Und so ich glaube, dass wir zum folgenden Ergebnis kommen. Er schreibt als Apostel zu den Juden, als der Apostel an Israel, eben wie Paulus sagt im Galaterbrief, er war der Apostel an die Nationen. Er schreibt, ja, seine Berufung gemäß irgendwie einen sehr jüdischen Brief mit jüdischem Charakter einerseits. Und sicherlich werden es Juden sein in seiner Leserschaft. Aber er schreibt auch an Gläubige aus den Nationen. Und wenn er schreibt an Fremdlinge, dann ist die Bedeutung nicht nur Leute, die durch politische oder wirtschaftliche aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen zerstreut waren, weg von Jerusalem hinweg, weg von dem Schoß des Judentums hinweg in das Römische Reich. Er schreibt an Leute, die geistliche Fremdlinge sind, obwohl sie vielleicht da wohnen, wo sie aufgewachsen sind, wo jeder sie anredet, der Sepp, der jeder kennt den Sepp. Sepp, der wohnt in seinem Dorf mit 400 Leuten, und immer da gewohnt hat, über den man mehr weiß, als ihm angenehm ist, Sepp ist auch ein Fremdlinger in seinem eigenen Dorf. Und manche von uns wissen genau, was das heißt. Wir haben das zu unserem Lebensstil gemacht und eigentlich ohne unser Hinzutun sind wir auch behandelt worden als Fremdlinge. Er beschreibt sie in Kapitel 2, Vers 11 als Geliebte. Ich ermahne euch als Fremdlinge und die ihr ohne Bürgerrecht seid. Sie sind ohne Bürgerrecht. Sie gehören nicht zu dieser Welt. Familie Colvin ist ohne Bürgerrecht in Österreich. Wir müssen uns zwar nächste Woche eintreiben lassen in eure Volkszählung. Aber das ist das Einzige, wo wir irgendwie am österreichischen Leben sozusagen als teilnehmen. Wir müssten jedes Jahr eine Weile lang eure Fremdenpolizei besuchen und für jeden von uns zahllose Formulare ausfüllen und viel Stempel kaufen. Und all das Ausmögliche und immer wieder nachweisen, dass wir nicht frech geworden sind und nicht das Gesetz gebrochen haben, damit wir überhaupt in diesem bevorzugten Land leben durften. Und nachweisen können, dass wir niemand zur Last fallen, wir haben genügend Geld, um unsere Vergnügungen hier nachzugehen. Wir waren irgendwie und sind, obwohl jetzt sind wir permanent Fremdlinge, wir brauchen nicht mehr zur Fremdenpolizei zu gehen, wir sind Fremdlinge hier. Unsere Bürgerschaft ist woanders. Wir haben amerikanische Pässe und zumindest Peggy und ich brauchen nur den Mund aufmachen und man weiß, wir sind von woanders. Wir reden anders. Ohne Bürgerrecht. Kapitel 1, Vers 17. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft entfort. Das irdische Leben, der Leser dieses Briefes, wird bezeichnet als die Zeit eurer Fremdlingschaft. Ist das nicht irgendwie faszinierend? Als Jesus' irdische Leben beschrieben wurde im Hebräerbrief, hat man geredet von den Tagen seines Fleisches. Von den Tagen seines Fleisches. Denn das Wesentliche an seinem irdischen Leben ist, dass er Fleisch war, Fleisch geworden ist. Das ist nicht so wesentlich an dir, bis die Tage deines Fleisches würde ich gar nicht erwähnen. Aber für Jesus das Wesentliche war, er kam aus einer anderen Welt, er kam in unsere Welt und er hat irgendwie das gewöhnliche Verkehrsmittel angenommen und zum Eigen gemacht. Seine Persönlichkeit hat sich zum Ausdruck gebracht durch Fleisch, durch einen Körper. Und die Zeit auf dieser Erde war die Zeit, die Tage seines Fleisches. Etwas anderes ist mit uns passiert. Wir waren von jeher Fleisch. Das ist unsere Beschaffenheit und ein Großteil unseres Problems, nicht wahr? Aber jetzt, obwohl wir in dieser Welt sind, sind wir nimmer heimisch hier. Selbst unsere Tage in dieser Welt, in unserem Dorf unter Umständen, sind jetzt Zeiten der Fremdlingschaft geworden. Weil wir gehören zu einer anderen Welt. Unsere Bürgerschaft ist nicht hier. Egal welchen Pass wir tragen, egal welche Vorzüge unser Land hat. Weißt du, du wärst Schweizer. Herr Bamadik deiner. Aber weißt du, dieses Volk, die Schweizer, sie kommen sich vor als das bevorzugtigste Volk, was es überhaupt gibt auf der Erde. Eben deswegen blocken sie die Leute so an ihren Grinsen ab. Ich meine, die Schweizer Gesellschaft hat sehr viele Vorzüge. Ich würde viel lieber in der Schweiz wohnen, als irgendwo, was weiß ich, in Sibirien. In Ecuador vielleicht. Oder auf den Inseln, wo die Amerikaner ihr ganze Atomtest gemacht haben in den 40er Jahren. Viel lieber in der Schweiz. Jedes Land hat Vor- und Nachteile. Aber im Wesentlichen sind wir Bürger eines ganz anderen Reiches geworden. Wir haben einen ganz anderen König und ganz andere Grundsätze sollten unser Leben prägen. Wir sind in dieser Welt. Und Gott hat uns hier zurückgelassen. Er hätte uns gleich bei der Bekehrung entrücken können. Das wäre schwierig dann vorzustellen, wie Evangelisation stattfinden würde. Aber er hätte das tun können. Aber er hat uns zurückgelassen. Aber wir gehören zu einer anderen Welt. So viel über die ursprüngliche Leserschaft dieses Briefes. Wenn ich ein Buch der Bibel lese, dann frage ich mich, gibt es irgendwo im Buch einen Hinweis, warum das Buch geschrieben wurde? Sagt uns, bevor wir herumrätseln und lesen und lesen und reden am Nachmittag darüber, warum ist dieses Buch entstanden, warum ist es da, bevor wir viel philosophieren über den Sitz im Leben von diesem Schreiber, eigentlich ein Terminus Technicus von liberalen Theologen, wo sie so oft projizieren eine Situation und der war eigentlich nicht Petrus und er hat eigentlich geschrieben eben deswegen und er hat gemeint das und jenes und sie reden über Sitz im Leben. Bevor wir irgendwie herumwerken, bevor wir unsere eigene Meinung äußern über ein Buch, es wäre gut einmal einen Vers zu finden, wenn es überhaupt einen gibt, wo der Schreiber selbst sein Thema angibt. Weiß jemand zufällig von einer solchen Stelle in 1. Petrus? Wenn die Salzburger nicht wissen, dann sind sie wirklich nicht hellhörig gewesen. Gretti Weiß in Salzburger? Wie bitte? Ja. Das ist ein interessanter Schreibzweck. Ja, das ist besser. Vers 13 heißt, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon. Und Markus natürlich, mein Sohn. Vers 12. Danke, Greti. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigen geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Die wahre Gnade Gottes. Und ich glaube wirklich, dass er hier uns angekündigt hat, ich und Greti sind hier übereingekommen, dass das der eigentliche Zweck des Schreibens ist. Paulus schreibt an Christen zerstreut als Fremdlinge in damaligem, in was jetzt die Türkei wäre, Kleinasien, Bithynien, Kappadokien, Asien, Galatien und so weiter, um sie zu ermahnen und zu bezeugen, dass diese die wahre Gnade Gottes ist. Ja, ermahnt sie. Wenn wir diese fünf Kapitel lesen, dann lesen wir 34 Befehle. Ist fast wie ein Feldwebel. Weißt du, der Petrus, fast jeden zweiten Satz hat er einen Befehl. Tu das und tu das und tu das nicht und vor allen Dingen tu das. 34 Mal. Er ermahnt uns in diesem Brief. Und er bezeugt, diese ist die wahre Gnade Gottes, in welcher ihr steht. Die wahre Gnade Gottes. Gnade ist ein Thema durchs ganze Buch. Er wünscht ihnen Gnade bei seinem Grußwort in Kapitel 1, Vers 2. Er redet von der Gnade, die gegen den Lesern von Gott war. Das Evangelium eigentlich, von dem die Propheten weissagten. Er sagte, Vers 13, sie sollten sich völlig auf die kommende Gnade konzentrieren. Kapitel 3, Vers 7. Männer, Ehemänner, sollen ihre Frauen Ehre geben, weil sie Miterben der Gnade des Lebens sind. Kapitel 4, Vers 10, die Rede ist von Gnadengaben oder geistliche Gaben, Geistesgaben. Was sind sie? Sie sind verschiedene Manifestationen, Offenbarungen der vielfältigen oder mancherlei Gnade Gottes. Ein sehr bunt gestaltete Gnade ist die Gnade Gottes. Die vielfärbige oder vielfältige, könnte man hier übersetzen, Gnade Gottes. Eigentlich, wenn Gott eine Schwester, die ein Hirtenherz gegeben hat und die Fähigkeit, andere Christen irgendwie zu helfen im Glauben und ihnen als Hirten zu dienen, das ist Gnade. Das ist Gnade an die Versammlung selbst. Wenn ein Bruder die Gabe hat, zu helfen, Dienstleistungen zu tun in der Gemeinde, irgendwie das Miteinander zu vereinfachen dadurch und andere Menschen so zu dienen, das ist eine Offenbarung der Gnade Gottes. Gottes Gnade ist nicht so drückt sich nicht in Uniformität aus, sondern in Vielfalt. Und das ist eine wesentliche Aussage im Brief. Kapitel 5, Vers 7, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Und dann eine sehr wichtige Stelle, Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, das ist der Gott aller Gnade. Und Petrus will uns beibringen, dass diese die wahre Gnade Gottes ist, in welcher man steht. Natürlich als Evangelist, wie er so oft gedient hat, von Pfingsten weg, hat er immer wieder die Gnade Gottes gepredigt. Eigentlich seine Aussage in dem Apostelkonzil, in Apostelgeschichte Kapitel 15, ist im Wesentlichen die Gnade Gottes darzustellen, Menschen gegenüber, die versucht waren, zurück zu einem Leben unter dem Gesetz zurückzukehren. Er redete von der Gnade, durch die wir errettet sind. Aber Umstände waren hier vorhanden, die eine zweite Betonung oder eine Wiederbetonung der Gnade Gottes notwendig machten. Verfolgung war unter den Christen ausgebrochen. Vers 13, nein, Kapitel 4, Vers 13, Entschuldigung, Vers 12, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr die Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch. Verfolgung war ausgebrochen. Und Verfolgung würde noch in einem stärkeren oder viel größeren Ausmaß bald über sie losbrechen. Und Petrus schreibt, dass Verfolgung nicht als etwas Fremdes zu betrachten war. Kapitel 2, Vers 13. Unterwerfet euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem Könige als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Verfolgung war schon ausgebrochen, aber offensichtlich zur Schreibzeit dieses Briefes war die öffentliche Ordnung immer noch einigermaßen den Christen freundlich. Die grausame Verfolgung unter Nero, etwa 64 nach Christus, war offensichtlich noch nicht ausgebrochen. Denn Petrus zeigt seinen Lesern, dass die Regierung da ist, um den Bösen zu bestrafen, nicht derjenige, der gute Werke tut. Das wurde unter Nero umgekehrt. Wahrscheinlich schrieb er diesen Brief kurz vor dem Ausbruch von Neros Verfolgung. Bald würde Christentum, Religio Illicita, oder eine für illegal erklärte Religion. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Diese Worte würden größere Bedeutung annehmen, wenn Nero es seine Knechte befiehlt, die Christen mit Teer zu streichen, auf Pfosten zu hängen und anzuzünden als lebendige Fackel in seinem Garten. Und so viele Christen wurden zu lebendigen Fackeln gemacht. Tatsächlich. Und nicht nur im bildlichen Sinn brach das Feuer der Verfolgung unter ihnen aus. Die Feuerglut der Verfolgung würde bald über sie hereinbrechen. Und Petrus schreibt, bevor das geschieht, eben wie sein Herr, der sein Vorbild in dieser Sache war, wie der Herr seine Jünger gewarnt hat, kurz vor seinem Abschied, an dem letzten Abend, wo sie zusammen waren, sagte er, die Zeit würde kommen. Er sagte, dies habe ich zu euch geredet, auf dass ihr nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst dazu bringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, auf dass, wenn die Stunde gekommen ist, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt. Es war noch nicht notwendig, viel über Verfolgung zu reden, während er bei den Jüngern war. Er schützte und bewahrte sie. Aber als die Zeit kam, wo der Herr seine Jünger verließ, war es Zeit, sie vorzubereiten auf die Feuerglut, sozusagen, die bald über sie hereinbrechen würde. Auf das sie nicht befremdet würden. Das ist ein großes Problem mit Verfolgung. Das ist ein großes Problem mit Leiden und Anfechtung unter Menschen. Wie legen wir unsere Leiden und unsere widrigen Umstände aus? Man ist versucht zu fragen, ob wir wirklich in der wahren Gnade Gottes stehen. Habe ich den richtigen Glauben? Ich denke an einen Freund mit einem behinderten Kind. Und was sagen die Verwandten, die Leute, die eigentlich einen lieben sollten? Ihr und euer Kind. Ihr habt euer Glauben jetzt und jetzt habt ihr ein behindertes Kind bekommen. Ihr habt den falschen Glauben. So denken die Leute in der Welt und so kann man denken. Man hat eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und alles geht nicht so glatt, wie man sich vorgestellt hat. Eigentlich hat man mehr Probleme als Vorteile eingehandelt, als man an Jesus glaubte. Ich erinnere mich an meinen Freund Ron Chin, der während seines Wehrdienstes und durch eine sehr, sehr starke Prüfung hindurchgegangen ist. Eine Verlobung hat er dann abgebrochen. Es war eine sehr schwere Zeit für ihn. Sein Freund Brian fuhr 1000 Meilen von Phoenix, Arizona, um Ron auf seinem Militärstützpunkt zu besuchen. Er konnte ihn nicht finden. Er ging in die militärische Kapelle und da fand er Ron betend. Seine erste Worte an Ron waren folgendes. Ron, als du entschieden hast, Jesus nachzufolgen, ist der Teufel zu deinem Feind geworden. Und alle Hölle bricht los über Leute, die entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Er redete mit ihm und betete mit ihm für eine Stunde und dann fuhr 1000 Meilen zurück nach Phoenix, Arizona. Das ist insgesamt, 3200 Kilometer insgesamt. Weil er wie Petrus wusste, die Tendenz von Gläubigen in Drangsal oder auf der Probe gestellt, sich zu hinterfragen und schließlich auch ihren Glauben. Es ist wichtig, dass wir die richtige Auslegung von Leiden und widrigen Umständen haben. Wenn wir den richtigen Glauben haben, wenn wir die Wahrheit haben, wie gibt es, dass wir leiden und verfolgt werden? Die Irrlehrer zur Zeit von Petrus haben es folgendermaßen ausgelegt. Ihr Christen leidet, weil ihr den falschen Glauben habt. Wenn ihr das Gesetz und die Beschneidung hättet, naja, Judentum ist eine erlaubte Religion. Gib diesen Glauben auf und komm zurück. Und in unserer Kultur werden manche von uns mit ähnlichen Argumenten verfolgt. Du heiratest vielleicht nicht in dem Alter, wo man meistens schon einmal geschieden ist. Und deine Eltern sagen dir vielleicht unter Umständen, du bist nicht geheiratet, weil du den falschen Glauben hast. Ohne daran zu denken, wie viel Herzeleid deine ehemalige Schulkollegen und Zeitgenossen haben wegen ihren Ehen, leidet ihr, weil ihr den falschen Glauben habt. Wie oft wird es so argumentiert? Gibt es einen Sinn in Leiden und Verfolgung? Was ist der Sinn und Zweck? Wie gibt es das ausgerechnet wir, die Kinder Gottes, diejenigen, die am Herzen des Erhalters des Universums sind, seine geliebte Kinder. Er ist allweise, das heißt, er weiß, was das Beste ist. Er ist allmächtig, er kann tun und lassen, was er will. Und schließlich liebt er uns. Wie gibt es, dass wir in seiner Welt leiden müssen? Kapitel 1, Vers 10. Das Argument von Petrus beginnt mit dem Geist des Christus. Die Propheten schrieben über eure Errettung nachsuchend und nachforschend, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche Weise oder auf welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach sie vorzeigte. Petrus beginnt mit den Leiden des Christus. Und er führt uns die Leiden Christi vor Augen. Und die Leiden des Christus waren nicht etwas Fremdes. Und sie waren nicht etwas, was uns befremden sollten. Sie waren vorausgesehen. Sie waren vorausverordnet vor Grundlegung dieser Welt und schon angekündigt 1500 Jahre bevor Jesus gelitten hat. Die Propheten verstanden das Timing nicht, wie das zeitlich alles einzuordnen war, aber sie wussten und verkündigten laut, dass eines Tages Gottes Messias leiden würde, ehe er verherrlicht würde. Leiden zuerst und dann Herrlichkeit. Petrus endet sein Argument in Kapitel 5, Vers 10, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Genau wie Christus berufen war dazu, als Mensch verherrlicht zu werden, und das ist er heute übrigens, das Gewaltige ist, dass er aus dem Jenseits gekommen ist, aus der anderen Welt, Menschengestalt angenommen, Fleisch angenommen hat, ist im Fleisch gepeinigt, hat gelitten, ist gestorben, ist auferweckt worden in einem realen Körper und er ist jetzt in einem realen Körper zur Rechten Gottes. Er ist immer noch Mensch, so sehr Mensch, als er war damals in einer Krippe in Bethlehem. Er ist Mensch, aber er ist verherrlichter Mensch. Und wir sind als Menschen zu dieser Herrlichkeit berufen. Gott hat, der Gott aller Gnade, und was für ein Ausdruck der Gnade ist dieser, hat uns berufen und bestimmt zu einem Ziel im Leben, und das ist die Herrlichkeit. Dort, wo Christus ist, dort, wo Christus verherrlicht ist. Und obwohl unsere Bestimmung, unsere Berufung, unsere Herrlichkeit bestimmt, lesen wir weiter im gleichen 10. Vers, er hat uns euch zur ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu berufen, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt. Eine kleine Zeit. Du vergleichst 38 Jahre in einem Gefängnisturm in Konstanz, das war Mireille Durand, ihr Teil, was sie evangelisch geheiratet hat in Frankreich, weil sie 38 Jahre hielt sie aus im Glauben in diesem Turm. Sie hat den Turm nie verlassen. Konnte in Großteil der Zeit gar den Tageslicht nicht sehen. Aber im Vergleich mit der ewigen Herrlichkeit, zu der Mireille Durand gerufen ist und die sie jetzt genießt, seit ein paar hundert Jahren, war 38 Jahre eine sehr kleine Zeit. Eine sehr kleine Zeit. Und eben deswegen sollte Leiden uns nicht befremden. Kapitel 4, Vers 13, wiederum, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wir, die Kinder Gottes und die Nachfolger Jesu Christi, sind seine Leiden teilhaftig geworden. Sicherlich muss man hier differenzieren zwischen seinen Leiden um der Sünde willen und seinen Leiden um der Gerechtigkeit willen. Zum Beispiel, ja, weil wir ein bisschen länger Zeit, wir haben nur einen Vortrag, vielleicht weiche ich hier aus, ungeplant. Er litt um der Gerechtigkeit willen. Und er litt um der Sünde willen. Und wir sind Teilhaber seiner Leiden. Wir, die Leiden des Christus, sind auf uns gekommen. Und wir sind Teilhaber und seiner Leiden. Mehr, manche weniger. Aber wir sind nicht, wir sollen nicht, wir haben keinen Teil an seinem Leiden um der Sünde willen. Was, wenn wir einige Stellen in der Heiligen Schrift über sein Leiden anschauen? Zum Beispiel Philipper Kapitel 3 können wir nur zitieren. Paulus, seine wesentlichen Ziele im Leben, alles irgendwie unter einem Titel zusammengefasst, war es, Christus zu gewinnen und ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner, Mehrzahl, Leiden. Nicht seines Leidens, denn sein Leiden hatte mehrere Aspekte. Gemeinschaft seiner Leiden. Weißt du, Paulus wollte nicht einfach in Bewusstlosigkeit verfallen, einmal unter den Bettdecken und da ganz warm, und wie David mit einer jungen, schönen Konkubine zu Füßen einschlafen. Nein, er wollte, wenn es sein musste, sogar sterben für seinen Herrn. Und das hat er getan. Als er geschlagen wurde und ausgepeitscht von den Römern, als er mit Ruten geschlagen wurde, als er gesteinigt wurde, das war sozusagen, was die Welt übrig hat für Jesus Christus. Und das ist ihm widerfahren. Er konnte mit anderen Aposteln singen im Gefängnis, weil er würdig geachtet wurde, für den Namen zu leiden. Es war ungerecht, zwar. Wie ist das, Freunde, dass ausgerechnet Christen verfolgt werden? In unserem Jahrhundert sind etwa 91 Millionen Menschen umgebracht worden von ihren eigenen Regierungen. Wisst ihr das? Das ist mehr als die Gefallenen beider Weltkriege. Mehr als die Gefallenen aller Kriege in unserem Jahrhundert. 91 Millionen Menschen wurden getötet von ihren eigenen Regierungen. Und der Großteil davon waren Christen im unseren Jahrhundert. Wie ist es, dass die Leute, die etwas übrig haben für karitative Arbeit, die an anderen denken, die stille im Lande wohnen, die eigentlich Arbeiten versehen in vielen Ländern, die sonst nicht getan wären, niemand würde sich scheren um die Aussätzigen, um die Leprakranken in Indien, außer den Christen. Wieso werden solche Menschen verfolgt? Es ist so ungerecht. Es ist etwa wie das Ungerechteste von Ungerechten in unserer Zeit. Wieso werden sind Ehemänner 15 Jahre, 20 Jahre in Straflagern in Sibirien gewesen, bloß deswegen, weil sie predigten das Evangelium und nicht bereit waren, sich in einer anerkannten, eingetragenen Kirche zu engagieren. Das sind die Leiden des Christus für die Gerechtigkeit. Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 1, dass er als Apostel die Leiden des Christus für seine Versammlung auf den Vollmaß, oder warte mal, was noch übrig blieb von den Leiden des Christus für seine Versammlung, hat Paulus selber erlebt. Kapitel 1 und Vers 24. Ich freue mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, dass die Versammlung ist, deren Diener ich geworden bin, nach Verwaltung Gottes. Paulus hat sehr gelitten für die Versammlung. Außerdem, was er als außerordentlich oder äußerlich betrachtet, in 2. Korinther Kapitel 12, das heißt Schiffbruch und geschlagen mit Ruten und ausgepeitscht und gesteinigt und Hunger und Kälte und Blöße, außer diese außerordentlichen Dingen, außer den Gefahren auf Reisen und den Gefahren unter falschen Brüdern und er muss einen Fluss überqueren, um zur nächsten Versammlung zu kommen. Außer diesen Dingen, er hatte die tägliche Last, die zehrte an seine Substanz, als er so viel wusste über so viele Gemeinden und so viele Probleme mit ins Bett nahm. Was war das? Das ist etwas, was noch übrig blieb von dem Leiden Christi für seine Versammlung. Paulus hat nicht um Sünde willen gelitten. Er hat gelitten, um dieses Werk auszuführen, das Jesus ansatzmäßig begonnen hat in seiner Kreuzigung, Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus baut seine Versammlung heute und tut das durch Menschen, die bereit sind, für und mit in den Leiden des Christus für seine Versammlung hineingenommen zu werden. Ich glaube, dass man diesen Aspekt von Leiden gut sieht in Johannes Evangelium. Die Jünger sind nicht von der Welt und die Welt hasst sie. Sie genießen die gleiche Antipathie, die Christus genossen hat auf dieser Erde. Jesus hat immer wieder gestritten mit den hohen Priestern und Pharisäern, mit den damaligen Kirchenfürsten. Als er weg war, da waren seine Jünger, standen vor den gleichen Herren und haben die gleichen Argumente gebracht. Das ist ganz lustig, wenn du liest die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, sie haben keine neuen Argumente. Sie sagen geradeaus, brettel eben ins Gesicht, das, was sie von Jesus gehört haben, was er gesagt hat. Und die Herren sagten, aha, ich schließe, dass ihr mit Jesus gewesen seid. Sie haben die gleiche Behandlung bekommen wie Jesus. In den Psalmen sieht man die Leiden des Christus sehr deutlich. Psalm 6 oder Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestirns, mein Gott, ich rufe bei Tagen, du antwortest nicht, und so weiter. Und hier ist seine Kreuzigung. Hier ist sein Leiden um der Sünde willen. Der heilige Gott kehrt seinem Messias den Rücken am Kreuz. Wieso? Weil er nicht freundlich gesonnen war? Nein, eben nicht. Sondern weil er die Sünden von dir und mir und der ganzen Welt auf sich genommen hat und sie dort am Kreuz trug. erlitt um der Sünde willen. Und an seinem Leiden um der Sünde willen nahm Gott kein Teil. Gott wandte sich von ihm ab. Auf einmal spürte er die Kälte noch mehr von der Entfernung von Gott. Und dann die Zornglut Gottes. Gottes Verabscheuung von Sünde. Und auf einmal wurde er verabscheut. Auf einmal war es, als ob er selbst ein Greuel war. Gott kehrte seinem geliebten Christus den Rücken. Und dort in der Mittagsfinsternis hört man diesen Schrei der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er litt um der Sünde willen, weil Gott heilig ist. Okay? Und an diesem Leiden nehmen wir keinen Teil. Diese Leiden des Christus sind ein und für allemal abgeschlossen. Unsachlich, unbiblisch, heidnisch und grausam, wenn Menschen stehen in der Kirche mit einer Hostie und präsentieren das und reden von den jetzigen Leiden des Christus. Denn Christus leidet nicht mehr für Sünde. Dieses Werk ist ein und für allemal abgeschlossen. Und wir nehmen daran keinen Teil. Er hat stellvertretend für uns gelitten, ein und für allemal. Ich kann das nicht zu sehr betonen. Christus Leiden sind vorbei. Er litt für Sünde, er wurde getötet, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und sein Leiden um der Sünde willen sind vorbei. Und kein Mensch nimmt daran teil. Überleg mal das, was das heißen würde, in deinem Fall zu leiden um der Sünde willen. Gott müsste dir seinen Rücken kehren. Nicht für 3 Stunden, sondern für alle Ewigkeit. Leiden um der Sünde willen im Klartext ist Hölle. Und eben deswegen wird Petrus immer wieder in seinem Brief betonen, leide nicht als Sünder. Leide nicht als Mörder, als Dieb, als einer, der in den Angelegenheiten anderer Menschen sich beschäftigt, in fremden Sachen seinen Umgang hat. Nein. Wenn ihr leidet, leidet höchstens oder einzig und alleine um der Gerechtigkeit willen als Christen. Bitte, ich möchte niemanden beleidigen. Aber wenn du meinst, dass wenn man ein Kruzifix betrachtet oder wenn man die Messe feiert, dass man somit die Leiden des Christus vergegenwärtigt, dass man somit das Opfer Christi vergegenwärtigt, das ist eine heidnische Sünde. Gott kann und wird dir vergeben, wenn du Buße tust, aber das ist eine Sünde, über die man Buße tun muss. Seine Leiden wurden abgeschlossen, als er rief, es ist vollbracht. Wir sagen in unserer deutschen Sprache das in 3 Worten. Weißt du, deutsche Bücher sind immer dicker als englische, denn sie benutzen mehr Wörter. In unserem Wortschatz gibt es bloß 175.000 Wörter. Ihr habt etwa 750.000 in eurem. Und so ihr sagt, es ist vollbracht. Im griechischen Text steht nur ein Wort. Bezahlt. Vollendet. Getan. Es ist getan. Und an seinem Leiden und für die Sünde willen, um der Sünde willen, haben wir keinen Teil. Aber die Psalmen reden von anderen Formen, von einem anderen Leiden. Psalm 69 zum Beispiel. Rette mich, O Gott, denn Die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefem Schlamm. Und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen. Die Flut überströmt mich. Ich bin müde von Rufen, entzündet meine Kehle. Meine Augen schwinden hin, harrend auf meinem Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Zitiert von unserem Herrn Jesus in Johannes Kapitel 15. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Jesus hatte viele Feinde. Du hast vielleicht auch ein paar. Unser Ärztin fragte, ja, Herr Colvin, kennen Sie den? Und ich sagte, nein, den kenne ich nicht. Er sagte, er kennt Sie, das ist mein Cousin oder mein Schwager, ich weiß nicht. Ich sagte, ja. Ja, er hat mich gefragt, ob ich Sie kenne. Ich sagte, ja, wie kennt er mich? Sie sagte, er ist Sektenreferent in Salzburg. Und ich sagte, dann sage ihm, dass es mir sehr gut geht und die Arbeit erfreulicherweise wächst sehr schnell, weil die katholische Kirche den Boden so bereitet hat für eine Alternative. Ich habe nicht nur Freunde in Salzburger Land. Und Leute wissen nicht nur Gutes über mich zu berichten in Salzburger Land. Manche haben mal behauptet, dass Entfremdung in Familien reingekommen ist wegen dem, was wir tun in Salzburger Land. Und so wir erleben irgendwie das gleiche Phänomen, das unser Herr erlebt hat. Er sagte hier, durch seinen Propheten David, mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die mich ohne Ursache hassen. Er hatte kein Glatze, das heißt, er hat viele Feinde gehabt. Sehr viele Feinde, ich wahrscheinlich nicht so viele. Aber ohne Ursache wurde er gehasst. Vers 7. Ich weiß nicht, ihr lest vielleicht revidiert, ich weiß nicht, welcher Vers das ist. Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Antlitz. Entfremdet bin ich meinen Brüdern. Weißt du, die Leute sagen, der Herr Jesus, naja, wenn es steht im Neuen Testament, seine Brüder, das waren eigentlich seine Cousins, gell? Und seine Schwester, das waren seine Cousinen. Und Jesus hatte keine Brüder und keine Schwester. Es ist eigenartig, dass seine Witwe herumläuft mit Cousins und Cousinen von Jesus. Aber man sagt das, und es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo man das behaupten könnte, wo Abraham Lot sein Bruder nennt. Aber was sagst du zum zweiten Versteil hier? Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremdling geworden, den Söhne meiner Mutter. Denn Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Johannes Kapitel 2. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das ist Leiden. Warum, sagte Jesus, werden die Apostel und deren Nachfolger verfolgt? Er sagte, weil sie weder mich noch den Vater kennen. Er sagte, Johannes Kapitel 15, wenn ich nicht die Werke getan hätte, die ich in ihrer Mitte getan habe, hätten sie keine Schuld. Aber jetzt haben sie meine Werke erlebt und sie hassen sowohl mich als auch meinen Vater. Jesus erlebte die wahrhaftige Gesinnung, die Leute hatten gegenüber Gott. Überleg das mal. Die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten. Wenn du sie fragst, liebst du Gott? Oh, ich liebe seine Gebote. Liebst du Gott? Das ist das höchste Gebot, ich liebe Gott. Und sie waren so religiös und haben sehr viel getan, haben vielleicht mehr getan wie manche von uns. Die haben so viel für Gott getan. Und auf der Oberfläche, meine Güte, solche Verehrer von Gott. Aber Jesus, Gott Mensch geworden in ihrer Mitte, provozierte sie und zeigte ihnen, wie Gott wirklich ist, und zeigte ihnen, dass ihre ganz, dass bloß dieses Volk Gott mit seinen Lippen verehrt. Und sein Herz war weit entfernt von Gott. Und das, was sie empfanden für Jesus, dieser Hass, diese Verabscheuung, sie wollten ihn aus dem Weg schaffen, sie wussten es nicht, aber das war ihre eigentliche Haltung gegenüber einem Gott, der sich in ihre moralische Angelegenheiten eingemischt hat. Sie hätten es nie zugegeben, dass sie Gott hassen. Aber wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, sie haben empfunden Hass für Gott Fleisch geworden. Und der Gott, den sie in ihren Vorstellungen hatten, war ein Götze. Es gibt keinen Gott wie der, an den sie glauben. Und genauso heute ist es interessant, dass die Widersacher von den Christen meistens sich nicht in den Reihen von Atheisten und Agnostikern finden, sondern in den Reihen von religiösen Menschen. Und wenn die Römer die Christen verfolgten, war es deswegen, weil die Juden sie dazu aufgehetzt haben. Und dort, wo Regierungen Christen umgebracht haben, ist es meistens, wo eine Kirche die Regierungen beeinflusst und aufgehetzt haben. Ich erwähne diese Dinge nicht gehässig zu sein, sondern weil wir verstehen müssen verschiedene Dinge, die wir mitmachen. Wie kann es sein, dass die Pharisäer, sie gehen nicht in den Hof von Pilatus hinein? Wieso? Oh, sie wollen sich nicht verunreinigen. Wieso? Weil sie wollen Gott anbeten. Sie wollen Gott anbeten und zugleich bringen sie Gottes Sohn um. Oder das feste ungesäuerte Brote, lese Markus Kapitel 14. Es ist das Fest der ungesäuerte Brote, alle Bosheit und Neid und Mord und all diese Sauerteig sollte man wegfegen. Und in der Zeit planen sie, dass sie Jesus umbringen. Oder bei Pastor. Sie schlachten Jesus Christus, sie kreuzigen ihn auf grausame Weise und dann gehen sie zurück in die Stadt. Das Passe starb außerhalb Jerusalem, aber sie gehen zurück in die Stadt und sie feiern Passe. Und dieses Phänomen muss man einmal überlegt haben. Muss man vergegenwärtigen in verschiedenen Situationen, dass die Leiden des Christus auch gegenwärtig sind. Und dass es Leuten mit gutem Gewissen, überlegt das mal, mit gutem Gewissen tatsächlich gelingt, dich zu schmähen, Tatsachen über dich zu verdrehen und dich schief darzustellen und sie meinen, Gott dabei zu dienen. Das ist, was Jesus sagte in Johannes Kapitel 6. Ich weiß nicht, ob du diese Dinge erlebt hast. Und wenn nicht, dann dank den Herrn dafür. Aber wenn du solche Dinge erlebt hast, sollst du wissen, dass der Herr auch wie die Haare seines Hauptes Feinde hatte. Und deinetwegen, sagt er, trage ich Hohn, hat Schande bedeckt meinen Antlitz. Vers 12. Die im Tor sitzen, reden über mich. Und ich bin der Seitengespiel der Zeche. Die haben gesungen Lieder von Jesus. Aber nicht die wir in unserem geistigen Liederbuch aufnehmen würden. Vers 19. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Ich bin ganz elend. Ich habe auf Mitleiden gewartet. Und da war keines. Auf Tröster. Und ich habe keinen gefunden. Sie gaben in meiner Speise Galle. Und in meinem Durst tränkten sie mit Essig. Johannes Kapitel 19. Vers 26. Hier sieht man beide Aspekte der Leiden des Christus. Den du geschlagen hast, haben sie verfolgt und von den Schmerzen deiner Verwundeten erzählen sie. Den du verfolgt hast, oder den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Gott hat es gefallen, ihn zu zerschlagen, schreibt der Prophet. Und Gott hat ihn geschlagen. Jehova hat mit seiner Rute den Christus geschlagen. Es hätte nichts genützt, uns mehr zu schlagen. Jesaja Kapitel 1 sagt, was soll ich mit euch überhaupt machen? Ihr seid Wunden und von Schädel bis zur Sohle. Sind nur Striemen, sie sind nicht ausgepresst, sie sind nicht mit Öl oder mit Medikament behandelt. Und wenn ich mehr schlagen würde durch Schicksalsschläge oder es würde euer Abfall nur vermehren, selbst der Ochs weiß, wo er sein Futter hat und der Esel, weißt du, welche Eigenschaft er hat? Er kennt seinen Herrn, aber ihr kennt mich nicht. Ihr seid abwegig in eurem Herzen. Ihr irrt herum wie Schafe. Wie wird Gott Menschen zu einem Erkenntnis von sich bringen? Wie wird Gott bringen dazu, dass sie freiwillig ihm nachfolgen, dass sie gestehen ihre Schuld und ihre Sünde, dass sie lernen einmal ihre Lektion, wird er es tun durch Schläge. Du musst sehr weit lesen in Jesaja, bis du kommst zu der eigentlichen Antwort dieser Frage. Und sie ist in Kapitel 53. Nicht durch unsere Striemen, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Striemen. Er ist verwundet um unsere Willen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und das ist dieses einmalige, dieses geheimnisvolle, wunderbare Leiden Christi, wo Gott ihn geschlagen hat für unsere Schuld. Aber diejenigen, der Gott geschlagen hat, haben die Menschen verfolgt. Und das ist sein Leiden um der Gerechtigkeit. Wenn ihr leidet als Christ, sagt Petrus, dann freut euch. Leidet unter diesem Namen. Denn Christus hat gelitten. Und wir in seinem Namen können auch leiden. Es ist so wichtig, dass wir hier differenzieren. In der Kirchengeschichte und in manchen Sekten der Christenheit heute und in manchen anderen Weltreligionen meint man, dass man durch Leiden Verdienste bei Gott hat. Leute, selbst in unserer Zeit, in Katholiken zum Beispiel in manchen südamerikanischen Ländern oder dort in Philippinen, sie nehmen Peitschen und sie peitschen sich aus oder Ketten. Du kannst sie sehen in Irland, wie sie barfuß Berge besteigen mit, wie heißt Shale auf Deutsch, diese ganz scharfe Gestein, was immer wieder abrutscht. Schiefer. Schieferberg steigen barfuß mit blutigen Füßen, dass sie meinen, wenn sie den Gipfel erreichen, haben sie etwas erreicht mit Gott. Mein Freund David Gooding hat eine Frau gefragt, könnten Sie mir sagen, warum Sie das machen? Sie sagte, das ist nicht Ihre Sache. Er sagte,
steigen Sie vielleicht diesen Berg, um ihre Mutter aus dem Fegefeuer zu befreien. Sie sagte, wie hast du das gewusst? Freunde, die Leiden des Christus um der Sünde willen ist ein und für allemal abgeschlossen. Du kennst vielleicht nur liberale religiöse Leute, und die gibt es viele. Sie würden alle das verabscheuen, diese Beispiele, die ich gerade erwähnt habe. Und ich möchte sie nicht mit fremden Federn schmücken. Auf der anderen Seite, es sind sehr viele Leute, die meinen, was sie viel gelitten haben, etwas bei Gott verdient zu haben. Sie meinen, was sie viel gelitten haben, dass sie gerettet werden. Und das ist ein sehr, sehr trauriges Missverständnis des Evangeliums. Grundsätzlich zu unterscheiden, Leiden um der Sünde willen und Leiden um der Gerechtigkeit willen. Wir büßen keine Sünden ab, wenn wir leiden. Nein. Unser Glaube wird erprobt. Aber Leiden für Sünde geschah entweder in der Vergangenheit am Kreuz oder in der Zukunft in der Hölle. Wir leiden um der Gerechtigkeit willen. Das war ein ungeplanter Abstecher. Und jetzt reden wir fertig. Um die Leiden des Christen zu verstehen, möchte ein paar Grundsätze ganz kurz mit euch umreißen. Um die Leiden des Christen zu verstehen, Kapitel 5, Vers 10, wiederum. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Um die Leiden des Christen zu verstehen, müssen wir Leiden sehen in dem Kontext seiner Berufung, zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und dann ist unser Leiden für nur eine kurze Zeit im Vergleich. Kapitel 2, Vers 21. Unser Beruf in die Ewigkeit. Kapitel 2, Vers 21. Denn hierzu hat er euch berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten, ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Die Leiden des Christen sind zu verstehen im Kontext von unserer Berufung, in den Fußstapfen Christi nachzufolgen. Wenn du Christus nachfolgst, dann musst du erwarten die gleiche Behandlung, die er hatte. Mehr oder weniger. Ich bin sehr dankbar für Religionsfreiheit. Ich bin sehr dankbar für gewisse Lockerung der konservativen Haltung gegenüber anders denkenden und anders glaubenden Menschen. Und dass man das immer wieder, immer weniger begegnet, was einmal in diesem Land los war. Aber wir verstehen erst die Leiden des Christus, wenn wir sehen, dass wir berufen sind, in seinem Fußstapfen zu folgen. Drittens, Kapitel 3, Vers 8. Bis 14, das werde ich nicht alles lesen, aber endlich, aber seid gleichgesinnt und so weiter. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen empfängt oder ererbet. Glückselig sind wir dann, wenn wir das tun. Immer wieder die Betonung auf dieses Wort Segen. Segen. Wir sind berufen zur ewigen Herrlichkeit. Wir sind berufen, Christus in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Und drittens, wir verstehen Leiden, die Leiden des Christus, des Christen, im Kontext unserer Berufung zum Segen. Aber schließlich, Kapitel 1, Vers 7, wir verstehen die Berufung des Christen oder die Leiden des Christen als Erprobung und Bewährung seines Glaubens. Vers 6, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung oder Erprobung eures Glaubens viel kürzlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde, zu Gold, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Leiden des Christus, die Leiden des Christen, ist dazu da, um seinen Glauben zu erproben. Eigentlich, wenn man liest in Lukas Kapitel 8, Vers 13, man liest in Lukas 8 von den vielfältigen Ackerboden, von dem harten Weg und von steinigen Boden, von Boden mit einheimischen Pflanzen, wie Dornen und Disteln, und dann von dem guten, zubereiteten Boden. Und wie der Same oder die Saat verschiedentlich wächst auf den verschiedenen Böden. Eigentlich der zweite Boden, der steinige Boden, wie es wird gesagt, dass der Same keimt, geht auf und dann kommt die Sonne und die Pflanze wird verbrannt und verdorrt, weil sie keine Wurzel hat. Und so geht es bei einem Menschen, der schnell glaubt und mit großer Freude glaubt und dann auf einmal kommt Verfolgung oder Versuchung und er ist weg vom Fenster. Er war nie wirklich gläubig. Sein Glaube wurde erprobt. Es gibt Glauben und Glauben. Es gibt oberflächliche Glaube ohne Wurzel. Und es gibt den Glauben eines guten, zubereiteten Herzens, der glaubt und gute Werke tut mit Ausharren. Und Gott erlaubt Verfolgung. Und Gott erlaubt Schmähung und Benachteiligung und Leiden und Krankheit und all diese Dinge, um den Glauben zu erproben. Uns auf Echtheit zu erproben. Ist unser Glaube überhaupt echt? Oder ist er vermengt mit Annahme, Selbstsicherheit? Ich muss etwas sagen über Christen und Leiden in den westlichen Ländern. Francis Schaeffer sagte einmal, oder schrieb einmal, dass die zwei Kardinalwerte der abendländischen Gesellschaft, nämlich persönlicher Wohlstand und Frieden, sind. Man sieht das nirgends so deutlich als wie diese neue Weltordnung von Präsident Bush und von anderen westlichen Politikern. Hauptsache ist politische Stabilität, Zugang zu Rohstoffen und sichere Grenzen. Egal was passiert innerhalb den Grenzen, sichere Grenzen, auf dass wir keine internationalen Konflikte haben, und es uns in unseren Ländern gut geht. Persönlicher Frieden, persönlicher Wohlstand als Hauptwerte unserer Gesellschaft. Das sind aber sehr große Werte im Leben von vielen westlichen Christen. Persönlicher Wohlstand und Frieden. Und sie meiden Leiden. Und sie meiden unpopuläre Konfrontation und sie weichen Schwierigkeit aus. Ich bin überzeugt davon, dass die, dass die Gemeinde Christi, die Gemeinde Gottes, entrückt wird und bewahrt wird, wie Offenbarung Kapitel 3, Vers 23 sagt, vor der großen Versuchung, die über diese Erde kommt, vor der großen Drangsal. Ich glaube, Gott wird uns bewahren vor dieser Zeit, wo er die Welt auf die Probe setzt. Ich glaube, dass die Entrückung ein unmittelbares Ereignis ist, was heute passieren könnte, während ich rede. Kein prophetisches Ereignis steht zwischen uns und Entrückung. Ich stelle aber mit Traurigkeit fest, dass in manchen Kreisen man dies auf diesen Grundsatz pocht, weil man leidensscheu ist. Das ist nicht der Grund, warum ich das glaube. Ich glaube sehr wohl, dass eine Zeit kommen könnte, wenn wir politisch verfolgt sind. Und inwiefern die Geburtswehen vor dem großen Drangsal auch uns umfassen, weiß ich nicht. Christen in der Ukraine wurden nicht von Tschernobyl geschützt. Christen weltweit und besonders in den arabischen Ländern werden verfolgt und weltweit in vieler Hinsicht benachteiligt. Dass wir westliche Christen, die im Genuss der Demokratie und Wohlstand sind, meinen, dass unsere Berufung wäre, ein schönes Leben zu haben, weil Jesus uns liebt, und entweder zu sterben im reifen Alter mit Kinder und Enkelkinder umgeben, oder dass wir entrückt werden und sagen von oben, Hellebitch, das, glaube ich, entbehrt jeglicher biblischer Grundlage. Drangsal ist etwas, was gehört zum Herzen des Christentums. Paulus hat auch seine Bekehrten gewarnt. Er sagte, wer gottselig leben will, wie Gott leben will, wird Drangsale erleben. Er sagte, ihr werdet durch viel Drangsal hindurchgehen in das Reich Gottes. Das westliche Christen, verweltlicht, angehaucht von ihrer eigenen Gesellschaftswerte, die unchristlich, noch mehr antichristlich sind, wo persönlicher Wohlstand und Frieden der Grund ist dafür, dass Babys auf laufende Band abgetrieben sind, wo persönlicher Wohlstand und Frieden der Grund sind, ist, warum man so wenig für andere Leute tut und an einem Autounfall vorbeigehen kann oder einem bewusstlosen Menschen auf der Straße, dass diese gleichen Überlegungen der Grund sind für unsere prophetische Überzeugungen, das kann ich nicht teilen. Es könnte die Zeit auch in Österreich kommen, wo wir zunehmend verfolgt werden, das sage ich nicht voraus. Ich will nur, dass wir 1. Petrus und andere Bücher der Bibel zu uns überhaupt reden lassen. Wir sind hier gemeint. Diese Leute, über die die Feuerglut der Verfolgung ausgebrochen ist, gingen nicht durch die große Drangsal, sie gingen durch Drangsal. Und viele Heiligen werden durch die Drangsal hindurch, nicht die Gemeinde Jesu, nicht die Gemeinde Gottes. Aber Gott wird sie genauso lieben. Und wir sind nicht ausgenommen von einem Pfad, der führt zur Helligkeit, wozu wir berufen sind, durch das Tal der Leiden. Ich will einmal deutlich dazu eine auch aufgestellte Stellung genommen haben. Das ist nicht der Grund, warum ich glaube an die Entrückung vor der großen Drangsal. Ich habe mit John Lennox darüber geredet, weil man behauptet hat, John glaubt nicht an die Entrückung vor der Drangsal und David Gooding. Was sie nie gehört haben, dass sie darüber reden. Ich habe John gefragt. Er sagte, ich glaube an die Entrückung vor der Drangsal, aber dort, wo ich wohne, in der Ecke, viele Leute argumentieren sehr, wie soll man sagen, gefühlsbetont und mit eher solchen Argumenten. Und so er lässt das Thema mehr oder weniger beiseite. Nicht, dass das ein unwichtiges Thema ist. Ich will nur dieses Thema behandelt haben im Kontext von Leiden. Denn wir sind berufen zur Herrlichkeit. Und ist das nicht wunderbar, wie er das sagt? Ewige Herrlichkeit. Ewige Herrlichkeit. Ein lebendiges Erbe. Unvergänglich, unbefleckt. Aber wenn es nötig ist, gehen wir durch mancherlei Leiden. Und Gott will, dass wir darauf vorbereitet sind. Ich habe geredet jetzt, wie lange? Eine Stunde und 15 Minuten, oder? Ja. Das ist lang genug. Meine Güte, ich habe 4 Seiten von Notizen und habe nur 3 behandelt. Das ist nicht schlecht. Ich habe mehr Stoff, als ich meinte. Gut. Vielleicht können wir beten. Stehen wir alle auf. Einige von uns beten.